Vor 2, 3 Jahren war ich auf den Philippinen. Und ich war dort zusammen mit anderen Jugendlichen, auch mit Daniel. Und wir haben dort eine Evangelisation gemacht. Also das heißt, 2 bis 3 Leute waren immer für eine Gemeinde zuständig. Und dann haben wir dort jeden Abend gepredigt. Und ich habe die Gesundheitsbotschaft gemacht. Und so war es eines Tages, dass ich merkte, dass ich plötzlich am Fuß so einen Stich hatte. Ich dachte, ach, vielleicht war das eine Mücke oder irgend sowas. Aber plötzlich fing es an zu eitern. Und ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil das auch sehr wehgetan hat. Und so habe ich die Leute in unserer Gruppe gefragt. Ich so, ja, wisst ihr, ob das von einer Mücke ist oder was ist das? Und die so, ja, da hatte ich bestimmt irgendein Insekt gestochen. Das ist schon nicht so schlimm. Na gut. So ein paar Tage später habe ich aber angefangen, diese Ausschläge auch im Gesicht zu bekommen. Und das wurde eitrig und ich wusste nicht, was das war. Und ich bin wieder zu den Einheimischen gegangen, zu der Gruppe. Wir waren eine Gruppe von 20 Leuten ungefähr, die diese Evangelisation durchgeführt haben. Und ich habe gefragt, ja, wisst ihr nicht, was das ist? Das tut weh und das ist so komisch. Also nicht, dass ich da irgendeine komische Infektion habe. Und sie wussten auch nicht, was das ist. Und dann einen Tag später fing auch noch an, meine Mandeln anzuschwillen. Und eines Morgens bin ich aufgewacht. Es war ungefähr um 5 Uhr und die Mandeln waren so dick, dass ich schon Angst hatte, dass ich gar nicht mehr atmen kann. Die waren komplett weiß und ich war einfach nur schockiert, weil ich nicht verstanden habe, was das ist. Und dann habe ich schnell Alarm geschlagen. Ich habe meine Zimmerkollegin aufgeweckt. Die so, ja, ich habe Angst, weil ich weiß nicht, was das ist. Und die schwillen immer weiter an und es tut so weh. Ich konnte nicht mal mehr meine Spucke runterschlucken. Ich musste sie schon ausspucken, so schlimm war das. Und sie hat dann auch schnell den Pastor angerufen, ist schnell zu ihm rübergegangen. Der hat ein Haus weiter gewohnt. Und hat ihn aufgeweckt und hat ihm das gleich gesagt, ja, Rebecca hat Schwierigkeiten und wir müssen irgendwas unternehmen. Das Problem war aber, dass das Krankenhaus 2 Stunden entfernt war. Und dann haben sie gesagt, ja gut, wir machen das so, du kommst jetzt schön ins Auto und wir fahren jetzt einfach ins Krankenhaus, auch wenn 2 Stunden dauert. Und dann sind wir hingefahren und ich habe die ganze Zeit gebetet. Ich so, Herr, warum? Was ist das? Ich hoffe, das ist nichts Schlimmes und bitte hilf mir doch. Und ich bin doch hier, um dir zu dienen und ich mache doch die Gesundheitsvorträge und ich weiß, dass Satan versucht, alles daran zu setzen, um uns daran zu hindern, für dich zu arbeiten und bitte hilf mir doch. Und dann sind wir angekommen im Krankenhaus und die haben mich untersucht. Ich bin in die Notaufnahme gekommen und sie haben Blut abgenommen und mich angeguckt und auch selbst die wussten nicht, was das ist. Und das ist dann natürlich nicht gerade beruhigend, wenn nicht mal die Ärzte wissen, was man hat. Dann meinten sie, ja, wir geben dir jetzt einfach Antibiotikum. Dann geh nochmal weg, also das sollte dir dann schon helfen. Also 5 Tage solltest du es nehmen und wenn es nicht besser wird, komm bitte wieder zurück. Okay, haben wir gemacht. Und dann habe ich eine Tablette genommen und wir sind zurückgefahren. Und das Unglaubliche ist, dass ich noch am gleichen Tag davon geheilt wurde. Das ist komplett zurückgegangen. Also es ist eigentlich menschlich gesehen, funktioniert sowas gar nicht. Es ist komplett weggegangen. Und am nächsten Tag waren selbst diese tiefen Eiter Ausschläge in meinem Gesicht auch weg. Und also ich dachte nur, boah, Gott, danke, das ist ja unglaublich. Und ich kann nur sagen, Gott ist wirklich gut, dass er mir da geholfen hat. Aber jetzt gibt es natürlich auch Menschen, die sagen, warum lässt es Gott denn überhaupt zu, dass Menschen leiden? Warum lässt Gott zu, dass Menschen, vor allem Menschen, die doch sagen, dass sie gläubig sind und dass sie Gott gehören, warum lässt Gott zu, dass diese Menschen leiden? Warum? Ich wollte heute dieses Thema gerne hier mit euch durchgehen. Natürlich werde ich nicht alle Antworten wissen, das ist klar. Ich kann auch nur etwas anreißen, aber ich denke, dass es uns auch helfen kann. Und ich wollte gerne 5 Gründe aufzeigen, weshalb Gott Schwierigkeiten in unserem Leben zulässt. Und der Grund Nummer 1 ist, Gott lässt Schwierigkeiten in unserem Leben zu, um uns seine Güte und uns seine Liebe zu demonstrieren. Okay, das hört sich jetzt ein bisschen paradox an. Hä? Wie, er lässt Schwierigkeiten in unserem Leben zu, damit wir seine Güte und seine Liebe erfahren? Das ist irgendwie unlogisch. Aber das ist es nicht. Oftmals ist es so, dass wenn wir die ganze Zeit nur Segnungen erfahren, dass viele Menschen dazu neigen, die eines Tages als selbstverständlich anzusehen. Wir sehen Gott nicht mehr als so gut, wie er eigentlich ist, weil wir denken, ach, ist doch alles sehr selbstverständlich, dass es uns so gut geht und dass das und das so ist. Und so, dass Gott manchmal zulässt, dass Dinge in unserem Leben passieren, die uns wachrütteln, sodass wir sehen, Gott war wirklich gut zu uns. Ich würde gern mit euch Römer 8, Vers 28 lesen. Das ist einer meiner Lieblingsverse. Römer 8, Vers 28. Römer 8, Vers 28. Und das ist einer meiner Lieblingsverse, das habe ich auch unterstrichen. Dort sagt Gott: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Fortsatz berufen sind. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Es ist interessant, dass hier nicht steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott, denen, die Gott lieben, fast alle Dinge zum Besten dienen. Oder einige Dinge oder manche Sachen. Nein, hier steht alle Dinge. Und das heißt, dass auch die negativen Dinge in unserem Leben auch dazu beitragen, dass sie auch uns zum Segen sein können. Und das finde ich ist eine wirklich sehr, 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 ein sehr schöner Text, um uns Mut zu machen. Natürlich müssen wir jetzt unterscheiden, dass oft ist es so, dass Menschen, die nicht an Gott glauben und in Schwierigkeiten geraten, dass das oft Schwierigkeiten sind, die sie selbst verursacht haben. Zum Beispiel durch übermäßigen Rauchkonsum, Alkoholkonsum, durch falsche Beziehungsvorstellungen, was auch immer. Aber wir wollen hier über diese Schwierigkeiten sprechen, die denen passieren, die doch sagen, dass sie Gott gehören und die auch versucht sind, seinen Willen zu tun. Einen anderen Text, den ich noch gerne lesen würde, das ist auch mein Lieblingstext, ist 1. Korinther 10. 1. Korinther 10. Wenn ihr das noch nicht unterstrichen habt, dann könntet ihr das heute tun. 1. Korinther 10, Vers 13. 1. Korinther 10, Vers 13. 1. Korinther 10, Vers 13. Dort können wir gemeinsam lesen. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchungen betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Also mit Versuchung könnte man auch, als Versuchung könnte man auch Problem einsetzen. Zum Beispiel, es hat euch bisher nur menschliche Probleme betroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern dass wir es mit seiner Kraft schaffen können, egal was in unserem Leben passiert. Das sind nicht meine Worte, sondern das ist das, was hier steht. Als ich diese Infektion hatte oder was auch immer das war auf den Philippinen, es ist interessant, dass Gott hat mich krank werden lassen in einem Umfeld, wo es eigentlich relativ gut war, weil es waren Menschen um mich rum, es war sogar eine Krankenschwester dort, sie haben alle für mich gebetet, es gab Transportmittel, sie konnten mich jederzeit halt ins Krankenhaus fahren und da hat Gott eigentlich das Umfeld so vorbereitet, dass ich krank werden konnte, sodass mir auch geholfen werden konnte, dass ich also auch Unterstützung hatte. Wisst ihr, wo ich ein paar Wochen später war? Ein paar Wochen später befand ich mich auf einer kleinen Insel mit Daniel und noch ein paar Freunden. Wir waren insgesamt auf der Insel vielleicht 6, 7 Leute. Und man konnte um die Insel laufen, vielleicht in 2 Stunden. Die war extrem klein. Und ich stelle mir vor, wenn ich dort krank geworden wäre, eine Hilfe wäre mir da gar nicht möglich gewesen, weil es gar nichts gab. Drumherum war nur Wasser und man hätte mit dem Boot fahren müssen und die fahren nicht jederzeit, sondern man hätte das bestellen müssen wie ein Taxi. Und da bin ich einfach, selbst da bin ich Gott dankbar, dass ich krank geworden bin, aber in einem Umfeld, wo es wirklich gut war und wo Menschen da waren, die für mich gebetet haben, mir geholfen haben. Gut, das führt uns jetzt zu Punkt Nummer 2, warum Gott Schwierigkeiten in unserem Leben zulässt. Der zweite Punkt, weshalb Gott Schwierigkeiten in unserem Leben zulässt, ist, um uns zu lehren, wie man betet. Dazu würde ich gerne Jakobus mit euch lesen. Jakobus. Jakobus Kapitel 5 und dann Vers 13. Jakobus 5, Vers 13. 5, Vers 13, dort lesen wir. Leidet jemand von euch Unrecht? Er soll beten. Ist jemand guten Mutes? Er soll Psalmen singen. Es ist interessant, dass dort nicht steht, leidet jemand von euch, er soll singen. Oder ist jemand guten Mutes, er soll beten. Natürlich sollen wir auch dann beten. Aber Gott weiß genau, dass wenn wir gerade durch Schwierigkeiten gehen, dass sich dann Menschen nach Gott sehnen und anfangen zu beten. Das ist leider traurig, aber wahr. Oftmals ist es so, wenn es uns gut geht, denken wir, ja, es ist alles schön und ja, denken vielleicht nicht so oft an Gott. Aber sobald es uns schlecht geht, dann beten wir. Und zwar sehr intensiv. Vor 2 Jahren wurde bei meinem Vater Krebs diagnostiziert. Und das war für meine Familie ein ziemlicher Schock. Ich habe noch 3 andere Geschwister und diese sind nicht so, sage ich mal, nicht so gläubig. Sie gehen ab und zu mal in die Gemeinde, aber die sind nicht so wirklich überzeugt. Und in dieser Zeit, wo Krebs bei meinem Vater diagnostiziert wurde, haben wir jeden Tag gebetet als Familie. Wir sind jeden Tag auf unsere Knie gefallen und haben gebetet. Und ich weiß, dass diese Situation meinen Geschwistern geholfen hat, näher zu Gott zu kommen. Auch wenn es schwierige Zeiten waren, bin ich trotzdem glücklich, dass durch diese Zeit meine Geschwister wirklich zu Gott gegangen sind. Und die gute Nachricht ist, dass Gott meinen Vater davon befreit hat und bis heute ist es nicht nochmal aufgekommen. Und da bin ich wirklich Gott sehr dankbar. Amen, kann ich nur dazu sagen. Genau, also Punkt Nummer 1 war, Gott lässt Schwierigkeiten in unserem Leben zu, damit wir seine Güte und seine Liebe erkennen. Und Nummer 2, um uns zu lehren, wie man betet. Und der Punkt Nummer 3, weshalb Gott Schwierigkeiten in unserem Leben zulässt, ist, damit es auch ein Segen für andere Menschen wird. Das hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch an, das möchte ich gerne illustrieren mit einer Geschichte, die ich von Ted Wilson gehört habe. Das ist eine wahre Geschichte, hört sich unglaublich an, aber die ist tatsächlich wahr. Und zwar, diese Begebenheit fand im Kommunismus statt, in Rumänien. Dort wurde nämlich ein Gemeindeleiter festgenommen. Und er wurde gezwungen, seinen Glauben aufzugeben und diese Ansicht der verrückten 7-Tags-Adventisten aufzugeben. Und der Plan der Beamten vor Ort war, dass er in Einzelhaft käme. Und sie haben gesagt, so, du kommst jetzt in Einzelhaft für 3 Tage und du wirst nichts zu essen haben, gar nichts. So, dass du nach 3 Tagen, wenn wir wiederkommen, damit du dann endlich deinen Glauben aufgibst, weil es hat keinen Sinn. Und so haben sie ihn eingesperrt. Und dieser Mann, der war so gläubig, er hat zu Gott gebetet und gesagt, Herr, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und ich weiß auch nicht, weshalb ich jetzt in dieser Situation bin. Du weißt, dass ich ein treuer Gläubiger bin und ich weiß nicht, warum ich hier bin. Herr, bitte hilf mir. Du weißt, ich habe nichts zu essen und ich habe auch schon Hunger und ich brauche deine Hilfe. Hilf mir nicht, verrückt zu werden. Und so am Abend hat er gebetet und er hat ein kleines Fenster bei sich, in dem Kerker wohl war. Ein kleines Fenster mit so Gitterstäben. Und so hat er rausgeschaut und plötzlich sah er, wie eine Katze sich näherte. Eine Katze kam näher an das Fenster und er hat näher hingeguckt und gesehen, dass sie eine Scheibe Brot im Mund hatte, im Maul. Und dann hat er gedacht, was ist das denn? Gibt's doch nicht. Und dann ist er hingegangen ans Fenster und die war so nah dran, dass er mit der Hand durchfassen konnte und sich das Brot nehmen konnte. So hat er sich das Brot genommen, hat es aufgegessen, bis auf dieses kleine Stück, das die Katze im Mund hatte. Ist ja ein bisschen unhygienisch, vielleicht auch als Beweis. Und es hat er sich in die Tasche gesteckt. Und er war so dankbar, er hat gebetet und gesagt, Gott, das ist unglaublich, das ist ein Wunder. Und am nächsten Tag hat er wieder gebetet. Herr, ich vertraue dir und ich weiß, du wirst mir helfen. Und tatsächlich, diese Katze kam wieder mit einer Scheibe Brot im Maul. Und hat wieder durchgefasst und hat es gegessen, bis auf dieses kleine Teil. Das hat er sich wieder in die Tasche gesteckt. Am 3. Tag das Gleiche. Dann am 4. Tag kam der Offizier rein und er dachte, ach, der wird jetzt bestimmt weinen oder er wird ganz verzweifelt sein. Und dann sah er aber den Gemeindeleiter, den Rumänischen, dort ganz ruhig sitzen, sogar fröhlich. Und dann hat er ihn gefragt, ja, was ist jetzt? Willst du jetzt deinen Glauben endlich aufgeben, damit wir dich freilassen können? Also nein. Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber Gott hat sich um mich gekümmert. Er hat jeden Tag eine Katze geschickt, die mir Brot gebracht hat. Und genau in diesem Moment kommt wieder diese Katze ans Fenster mit einer Scheibe Brot. Und der Offizier ist schockiert und er guckt sich die Katze an und sagt, das ist meine Katze und das ist auch mein Brot. Was ist das? Und diese Erfahrung hat den Offizier dazu gebracht, ihn rauszulassen und ihn zu sich nach Hause einzuladen und eine richtige Mahlzeit vorzusetzen. Also man sieht, dieser Gemeindeleiter musste durch diese Schwierigkeiten gehen, aber dadurch wurde dieser Offizier gesegnet. Denn dadurch hatte Gottes Liebe erkannt und dass er wirklich existiert. Und deswegen kann ich nur dazu anhalten, egal welche Schwierigkeiten auf uns zukommen, auch wenn wir es heute vielleicht nicht wissen, was der Grund ist, wenn wir im Himmel sind, werden wir es auf jeden Fall wissen. Und auch als ich diese Infektion hatte und am nächsten Tag alles weg war, die Leute, die mit mir da in dieser Evangelisation waren, die waren auch, also die wurden auch im Glauben gestärkt. Da war zum Beispiel einer, der war aus Australien, als er mich am nächsten Tag gesehen hat, hat er gesagt, das ist unglaublich, weißt du, wir haben für dich gebetet und das ist ein Wunder. Es ist ein Wunder, weil gestern sahst du noch so schlimm aus. So hat er das gesagt, das ist nicht so gerade nett, aber du sahst so schlimm aus und jetzt ist alles weg. Das gibt's nicht. Unglaublich. Amen. Genau, das waren jetzt die drei Punkte, die ich aufgezeigt habe. Das führt uns jetzt zu Punkt Nummer 4. Punkt Nummer 1 war, Gott lässt Leid in unserem Leben zu, damit wir seine Liebe und Güte erkennen. Punkt Nummer 2, um uns zu lernen, wie man betet. Punkt Nummer 3, auch um ein Segen für andere Menschen zu sein. Und Punkt Nummer 4 ist, um uns unseren wahren Charakter zu zeigen. Auch sehr wichtig. Oftmals ist es so, dass wenn Schwierigkeiten in unserem Leben kommen, dann kann man eigentlich sehen, wie der wahre Charakter eines Menschen ist. Weil solange alles gut ist, ist der Mensch vielleicht fröhlich, aber sobald Schwierigkeiten kommen, sieht man seinen wahren Charakter. Und da gibt es eine Geschichte von Petrus. Und da würde ich gerne mit euch Matthäus lesen. Matthäus 26. Matthäus 26, ab Vers 33. Ab Vers 33, Matthäus 26, 33. Dort lesen wir. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, also zu Jesus, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde doch ich niemals Anstoß nehmen. Jesus spricht zu ihm. Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus spricht zu ihm, und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ich meine, das sind ja schon starke Worte, die er da sagt. Selbst wenn ich sterbe, ich werde dich niemals verleugnen. Also er war schon ein bisschen selbstsicher, kann man sagen, dieser Petrus. Ja, ich bin so gläubig und nichts kann passieren. Und wir wissen, was aber passiert ist. Hat er ihn verleugnet? Ja, dreimal. Und wir können auch lesen, was dann sein Resultat daraus war, in Vers 75, damit wir dahin schlagen können. Noch im gleichen Kapitel, Vers 75. Und Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu, der zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Also ich denke, dass diese Versuchung, auch wenn er vielleicht Todesängste hatte, dass das gut war. Weil dadurch hatte er seinen wahren Charakter erkannt und konnte auch zu Gott kommen, um Vergebung zu bitten. Und ich denke auch, dass sich dadurch sein Charakter zum Positiven entwickeln konnte. Es ist auch interessant, dass wir in der Bibel viele, viele Personen sehen, die gläubig waren, aber die auch durch Schwierigkeiten gehen mussten. Und es ist interessant, dass umso höher ihre Position war, umso größer waren auch oft die Schwierigkeiten, durch die sie hindurchgehen mussten. Wir haben da zum Beispiel Josef, wir haben David, wir haben Daniel, wir wissen, durch welche Schwierigkeiten sie hindurch mussten. Und es ist auch so, dass umso höher unsere Position ist, umso größer ist auch unser Einfluss auf andere Menschen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir dann einen ausgeglichenen, einen vorbildlichen Charakter vorweisen können. Ich wollte noch gerne eine Geschichte dazu erzählen. Und zwar, als Daniel und ich noch nicht zusammen waren, sondern wir haben uns einfach erstmal kennengelernt. Und da kam auch die Zeit, dass er mich besuchen wollte. Und ich muss jetzt dazu sagen, dass mein Vater Italiener ist. Also gibt es kulturelle Schwierigkeiten. Und so kam er halt zu mir nach Hause. Und er hat geklingelt, ganz normal. Und mein Vater machte auch auf, ich natürlich auch. Aber Daniel musste erstmal ein Interview führen von 1,5 Stunden. Warum er überhaupt hier ist und warum hat er überhaupt vor, mich zu heiraten, obwohl wir noch nicht mal zusammen waren. Und naja, Daniel hat sich hat das alles geduldig mitgemacht. Und mir war es sehr unangenehm. Naja, weil ich wusste, dass mein Vater, er liebt mich ja und er meint ja nur gut. Und dann sind wir am Abend spazieren gegangen, Daniel und ich. Es war vielleicht 9 Uhr und wir sind nur spazieren gegangen, nichts anderes. Einfach bei uns in der Nähe, im Garten, ein bisschen im Wald. Und dann, als wir zurückkamen, sah ich schon, wie meine Mutter an der Tür stand. Und ich dachte, oh nein, das ist schon kein gutes Zeichen. Und dann sind wir hingegangen, meine Mutter kam uns entgegen und sie so, Daniel, nimm dein Fahrrad und fahr schnell wieder weg. Und dann meinte ich, wieso denn? Ja, mein Mann ist schon losgegangen, euch zu suchen mit dem Auto, weil er denkt, das weiß ich nicht, was er denkt. Und mir war das sehr unangenehm. Und dann habe ich auch zu Daniel gesagt, ja, nimm besser dein Fahrrad und fahr weg, da wo du halt schläfst, ne? Und genau in diesem Moment, wo Daniel sein Fahrrad nimmt, kommt mein Vater mit dem Auto in die Garage. Und Daniel war noch gerade so schnell, dass er wegfahren konnte und hat sich dann in einem Busch versteckt. Und mein Vater ist ausgestiegen aus dem Auto und hat angefangen zu schreien. Ja, komm nie wieder hierher, was willst du? Meine Tochter gehört mir und du darfst nicht nochmal herkommen. Und wie habe ich mich gefühlt? Mir war das sehr unangenehm und ich habe gedacht, lieber Gott, ich weiß nicht, warum das jetzt sein muss. Aber wenn Daniel nochmal wiederkommt, dann weiß ich, dass ihm wirklich was an mir liegt, wenn er das alles hier mitmacht. Und tatsächlich, am nächsten Tag ist Daniel wiedergekommen, obwohl mein Vater sich so verhalten hatte, was er ja nur gut meinte. Und diese Schwierigkeit hat mir seinen wahren Charakter gezeigt. Es war nicht toll, aber im Nachhinein wusste ich genau, dass ich auf Daniel bauen konnte und dass ich wusste, er muss mich wirklich lieben, wenn er solche Sachen mitmacht, weil viele hätten das vielleicht nicht mitgemacht und gedacht, ja, dann suche ich mir doch die Nächste. Aber das war bei Daniel nicht so. Und genau dieser Punkt hat mir auch geholfen, zu erkennen, Daniels wahren Charakter zu erkennen. Genau. Das war Punkt Nummer 4. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Also es kommen Schwierigkeiten in unserem Leben vor, damit wir unseren wahren Charakter erkennen oder auch den Charakter der anderen Menschen. Und der 5. Punkt ist, damit auch unser Charakter zum Positiven entwickelt werden kann. Um uns einen stärkeren Glauben zu geben. Und das passiert meistens nur dadurch, wenn wir Schwierigkeiten haben und dadurch mehr auf Gott vertrauen müssen und ihm da vertrauen müssen, dass er uns hilft und dass er uns aus dieser Situation hinaushelfen wird. Und wie ich eben gesagt habe, wir haben viele Beispiele in der Bibel, die durch solche Probleme gehen mussten. Das heißt für mich, dass wir Gott so wertvoll sind wie Rohdiamanten. Wir sind Rohdiamanten, die Gott eigentlich nur schleifen möchte. Und durch die Probleme kann er uns auch gut schleifen. Und dadurch können wir noch schöner und noch vollkommener werden. Ich habe mir neulich ein paar neue Schuhe gekauft, so wie es bei Frauen nun mal leider ist. Und natürlich, wenn man sich was Neues kauft, dann passt man auch auf, dass da nichts passiert. Ich laufe nicht mit denen im Schmutz und ich poliere sie auch und passe gut auf die Schuhe auf. Und wenn wir uns schon so um unsere Schuhe gut kümmern können, wie viel besser kümmert sich doch Gott dann um uns? Wir sind doch viel mehr wert als ein paar Schuhe. Wir sind ja seine Kinder. Ich habe hier noch ein sehr schönes Zitat, mein Lieblingszitat von Ellen White. Das wollte ich auch noch mal lesen, weil das ist wirklich sehr schön. Sie sagt, niemals führt Gott seine Kinder anders, als sie es sich selbst wünschten. Falls sie bereits am Anfang den Ausgang sehen und die herrliche Frucht schauen könnten, die sie als Mitarbeiter Gottes bewirken dürfen. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir später im Himmel sind und wir sehen diese ganzen Schwierigkeiten, die wir durchleben mussten, werden wir nicht sagen, oh, das hätte ich aber anders gemacht oder oh nee, das war aber zu schwierig, das hätte nicht sein müssen, sondern wie das Zitat sagt, wir werden sagen, genau so hätte ich es auch gemacht. Danke. Genau so. Perfekt. Und das ist einfach wunderbar, wenn wir das wissen. Das führt mich auch zu einem anderen Text, den ich auch nochmal lesen möchte, ist Römer. Auch nochmal im Römer, 8, Vers 18. Römer 8, Vers 18. Auch ein sehr schöner Text. Römer, Kapitel 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Also egal, was wir hier durchleben, wenn wir im Himmel sind, werden wir nicht mal mehr daran denken. Das ist gar kein Vergleich. Und es ist schön, dass wir sowas in der Bibel lesen können. Und ich denke auch, was auch wichtig ist, dass wir nicht zu sehr in dieser Welt, also mit unseren Gedanken zu sehr in dieser Welt verankert sind, sondern dass wir uns auch darauf konzentrieren, dass uns etwas Besseres erwartet. Und dass wir doch auch mit dieser Gewissheit leben, dass Jesus wiederkommen wird. Vielleicht sogar noch in unseren Lebzeiten, wir wissen es nicht. Aber das sollte unser Hauptfokus im Leben sein. Das heißt, wir warten eigentlich auf etwas Besseres. Und ist es nicht viel einfacher, durch Leid zu gehen, wenn man weiß, dass es eines Tages zu Ende sein wird? Wie viele Menschen hier auf dieser Welt gehen durch Leiden, durch Probleme, aber sie wissen gar nicht, dass es einmal zu Ende sein wird. Sie haben dieses Wissen gar nicht. Ich erzähle heute viel über Krankheiten, ich weiß. Es war so, dass ich vor 2 Jahren eine halbseitige Gesichtslähmung hatte. Ich weiß gar nicht, warum. Es hat ja nicht wehgetan, nur ich konnte die eine Seite nicht richtig bewegen und wenn ich gegessen habe, ist es hier rausgelaufen. Also es war ein bisschen komisch. Und dann bin ich halt zum Hausarzt gegangen und er hat gesagt, ja, seien Sie jetzt nicht schockiert, aber Sie müssen ins Krankenhaus. Und ich habe gesagt, ja, okay. Und dann war ich im Krankenhaus und musste da auch gleich 3-4 Tage bleiben, im Neurologiebereich. Und da war ich noch mit 2 anderen Mädchen, jungen Frauen in einem Zimmer. Und die eine hatte Verdacht auf MS und die andere, die hat die ganze Zeit doppelt gesehen, musste immer erbrechen und hatte dauernd Kopfschmerzen. Und das Schlimme ist, dass die Ärzte nicht wussten, weshalb, was diese 2 eigentlich hatten. Sie hatten zwar Symptome, aber sie wussten nicht, ob sie davon geheilt werden würden und sie wussten auch gar nicht, was sie hatten. Ich hingegen, zu mir kam der Arzt, hat gesagt, ja, Sie müssen jetzt einfach nur diese Antibiotika nehmen und 99,9% wird das weggehen. Ich war erleichtert, weil ich wusste, es wird weggehen. Aber die anderen, die waren in keiner so schönen Situation, weil sie hatten diese Probleme, aber sie wussten nicht mal, ob es weggehen wird. Und so ist es auch mit uns Menschen hier. Wir Christen, wir wissen, dass die Probleme und das Leid eines Tages zu Ende sein wird. Aber die Menschen, die Jesus nicht kennen, die wissen das nicht. Deswegen ist es auch unsere Aufgabe, ihnen das zu erzählen und ihnen das zu zeigen, um ihnen auch Hoffnung zu geben. Nicht nur Hoffnung, sondern das Wissen. Ja, meine Frage heute ist auch an dich. Möchtest du Gott auch dann vertrauen, wenn du durch schwere Zeiten gehst? Möchtest du auch am Glauben festhalten, wenn du durch schwarze Tage gehen musst? Es gibt viele Menschen, die ihren Glauben schon aufgegeben haben, weil sie durch irgendwelche Probleme mussten, wo sie dachten, das schaffe ich nicht. Aber das wünsche ich natürlich keinem von uns. Und deswegen möchte ich dich fragen, ist es dein Wille, dass du Gott vertraust, egal, was in deinem Leben jetzt gerade passiert oder was in deinem Leben auch in Zukunft noch passieren wird? Und wenn das dein Wunsch ist, so möchte ich dich bitten, dass du aufstehst, sodass wir gemeinsam beten können. Allmächtiger Vater im Himmel, danke, dass du da bist. Danke, dass du uns hörst. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, sodass wir sehen können, was dein Wille für unser Leben ist. Und Vater, du weißt, du kennst das Herz jedes Menschen hier und du weißt, durch welche Probleme wir vielleicht gerade gehen müssen oder welche Probleme uns vielleicht auch in Zukunft erwarten. Aber Herr, hilf uns doch daran zu denken, dass egal, was in unserem Leben passiert, du uns helfen wirst, es auch auszuhalten. Und hilf uns doch auch viel mehr daran zu denken, dass das Leben hier eines Tages zu Ende sein wird und uns ein viel, viel besseres Leben erwartet. Hilf uns mit dieser Hoffnung und mit diesem Wissen, mit diesem Fakt durchs Leben zu gehen, Herr. Und ich möchte dich auch bitten, dass du die ganze Gemeinde Günzburg hier segnest. Und Herr, danke auch, dass du mich benutzt als dein Werkzeug. In Jesu Namen, Amen.